Gefangen und doch frei habe ich das Thema für heute übertitelt. Im gewissen Sinne ist es das Unterthema, weil es ist einerseits der zweite Teil von dem, was wir im Sommer mal miteinander angeschaut haben, die da waren, unter dem Gesamttitel »Wie das Evangelium nach Europa kam«. Es ist ja manchmal interessant, etwas zurückzuschauen, fast 2000 Jahre zurück. Wie ist das überhaupt gekommen, dass jetzt erstmal das Evangelium auf europäischen Boden kam? Nun, hier nochmal kurz diese Übersicht von den Reisen von Paulus. Es war da in Troas, dort am Meer, als er nach längerem Hin und Her und Wehrweisen, wo es jetzt weitergehen soll. Der Heilige Geist hat ihn manchmal auch verwehrt, Richtung Asien mehr zu gehen. Und er wusste nicht mehr weiter. Und dann in einer Nacht, in einer Vision, hat ihm Gott gezeigt, komm herüber nach Mazedonien. Und das Mazedonien ist das heutige Griechenland. Da ging er dann eben da übers Meer und kam da nach Europa und in die Stadt Philippi. Dort haben wir auch in Apostelgeschichte 16 die Beschreibung, der Bericht über das ganze Geschehen, wie das alles gegangen ist in diesen ersten Tagen und Wochen in Philippi, in Europa. Wir haben angeschaut, im Sommer dazu mal, mit der Lydia, dieser Purpurkrämerin, eine reiche Frau, die so Purpurstoffe verkauft hat, gehandelt hat damit. Und sie hat sich zum jüdischen Glauben schon hingestellt und darum ging sie auch immer wieder beten. Draußen vor der Stadt hat sie das gemacht mit anderen zusammen. Eine Synagoge gab es nicht, weil es zu wenig jüdische Männer hatte in der Stadt. Es brauchte mindestens 10 Männer, um eine Synagoge zu starten. Und dort draußen hat Paulus sie gefunden, diese Leute, die beteten, hat ihnen Jesus, den Messias, verkündet. Und wie es da so schön heißt, der Herr tat ihr das Herz auf. Dieser reichen Frau hat der Herr das Herz so geöffnet, dass sie und ihr ganzes Haus schlussendlich diese Botschaft annahmen und Jesus einluden. So hatte Paulus auch dann eine Basis mit seinem Team, nämlich in ihrem Haus. Und sie wollten aber weiterhin noch in diesem Ort, in dieser Stadt wirken. Da kommen wir jetzt zu diesem Text, wo wir den Paulus und Silas und Lukas war es und Timotheus, die vier zusammen waren eigentlich zusammen ein Team. Lukas, der ja auch Lukas Evangelium natürlich und auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, er war da mit dabei und eben der junge Timotheus auch. Da lesen wir, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Das ist ein Bild von dort außerhalb Philippi, der Stadt, dem kleinen Flüsschen Gangitis. Wahrscheinlich dort an diesem Wasser haben sie sich zusammengefunden, diese Leute, etwas vielleicht von ihnen Juden, andere einfach zum jüdischen Glauben hingewandt und erkannt hatten, dass es einen Gott, nämlich den Gott, diesen Juden gibt. Und scheinbar, auch nachdem Lydia und ihr Haus zum Glauben kam, pflegte das Team von Paulus regelmäßig immer wieder dort sich zu versammeln, dorthin zu gehen. Vielleicht haben sich auch mehr Leute immer mehr dorthin gewandt, und um dort die Botschaft zu hören. Auf jeden Fall sind sie regelmäßig unterwegs dorthin gewesen. Und nun fängt das an, dass da eine Sklavin ihnen hinterherläuft. Was will denn die, war vielleicht der erste Gedanke. Und dann kam es laut aus ihr heraus. Unglaublich, diese Aussage. Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Tolle Werbung, könnte man eigentlich sagen. Ja? Tolles Marketing. Macht allen bekannt, um was es geht, faden grad Und wunderbare Aussagen. Auch Bestätigung für das Team. Da merkt, realisiert jemand, dass wir Diener Gottes sind. Und was wir eine Botschaft bringen, ist ihr auch klar. Es geht um Rettung für die Menschen. Interessant, wir wissen nicht, was in Paulus und dem Team diesbezüglich so richtig hervorging. Irgendwie hat er das gewähren lassen und vielleicht auch gedacht, ja, vielleicht zieht das noch Leute an. Und nach ein paar Tagen sagte er sich irgendwie, das passt mir nicht mehr. Merkte auch, dass diese Frau das nicht einfach von sich aus machte, sondern dass da ein Geist dahinter ist, der nicht von oben ist. Es heißt im Urtext eigentlich ein pythonischer Geist, wörtlich. Und das ist ein Geist, der von Apollo kommt, einem griechischen Gott her. Und diesen Apollo, diesen Gott, wiederum haben die Leute befragt, eben durch dieses Dusimak, durch dieses Medium, gerade in Wirtschaftsfragen. Und darum brachte sie auch sehr großen Gewinn ihren Besitzern ein, weil sie durch sie wirtschaftliche relevante Antworten fanden. Ja, es kommt zu dem Power Encounter. Der Paulus merkt, man merkt zwar nicht, dass er da direkt vom Geist geführt ist, das heißt so irgendwie, es war ihm dann zu viel und irgendwie regt er sich auf. Nicht so wie Luther das versuchte zu übersetzen, dass er traurig wurde oder dass er irgendwie Mühe hatte oder Verbarmen mit dieser Frau direkt, das kommt nicht direkt aus dem Urtext zum Vorschein, sondern es hat ihm gereicht. Und er sagte, im Namen Jesu Christi, geh aus von dieser Frau. Sie wurde frei. Und jetzt könnte man uns vorstellen, wunderbar, das ist wahrscheinlich der Anfang der Erweckung in Philippi. Leute haben das mitbekommen, jeder kannte diese Sklavin, in ganz Philippi war die bekannt. Auch das Geschäft wahrscheinlich, das mit ihr getrieben wurde. Diese bekannte Frau wird frei, wird losgelöst von ihrer Bande. Sie war ja doppelt gefangen bis hierhin, Sklavin von Menschen und von Dämonen. Doch es scheint, es kommt anders. Übrigens hier noch ein Bild, Apollo und dieser Pythongeist, das findet man auch in der griechischen Sagenwelt. Und der Apollo soll dann als Python-Schlange, ja, dann mal einen Pfeil ins Kopf gesetzt haben, sodass sie gestorben ist. Wie auch immer, aber einfach für die Studierten unter uns, die vielleicht diese mythologischen Dinge auch mitbekommen haben und hier eine gewisse Querverbindung sehen können. Wir lesen hier weiter, als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie vor, die beiden Prätoren, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir nicht als römische Bürger gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung hineinstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Ja, mit dem Ausfahren dieses Geistes aus dieser Sklavin haben die Besitzer realisiert, da ist auch unser Gewinn dahin gefahren. Vielleicht gibt es auch heute an diesem Tag gewisse Leute in unserem Land, die etwas Angst um ihren Gewinn haben. Ja, das ist immer wieder eine große Angst, auch wenn man viel hat, gerade als Manager, was auch immer, wenn es jetzt da um die 1-12 Abstimmung geht, weiß es nicht, wie es diesen Leuten geht. Die hatten Angst und das war ihr Problem. Ihnen ging es nur um das, dass sie mit dieser Frau Geschäfte machen konnten. Sie haben sie benutzt, ausgenutzt aufs Größte. Nun, darum werden Paulus und Silas, wahrscheinlich wurde klar, dass sie ein wenig die Anführer sind in dieser Gruppe, vor diese Justizbehörde der Stadt gebracht. und es wurden Beschuldigungen gebracht, wie normal in diesen Fällen, die nicht dem eigentlichen Tatbestand entsprachen. Und sie mussten etwas erfinden und einfach etwa Dinge hinführen, die wirklich auch andere Leute dann erbosen könnte. Eben Juden, andere Sitten, Sachen, die gegen uns als Römer gehen, die mit denen wir nicht uns übereinstimmen können. Und das geht doch einfach nicht. Die machen einen riesen Aufruhr. Und das war immer das größte Problem im Römischen Reich, wenn es Aufruhr gab, weil man wollte Ruhe und Frieden bewahren. Und solche Leute, die Aufruhr machen, die sollte man beseitigen. Erinnert mich auch an die quasi Beschuldigung, wir waren dazu mal nicht vor die Justizbehörde gebracht worden in Marokko, aber von der lokalen Moschee hat es kurz nachdem der erste Marokkaner dort gläubig wurde an diesem Ort, hat es dann auch geheißen, ja, diese Ausländer hier, sie sind gefährlich, sie verführen die Jugend. Er war 36, aber immer noch nicht verheiratet und keine Kinder, so gehört er zu der Jugend und wir verführen die. Das sind so Beschuldigungen, wie wir sie hier auch haben. Ich denke immer wieder, wenn das Evangelium weitergeht, auch neues Land einnimmt, wenn es Grenzen überschreitet, dann besonders müssen Diener Gottes ähnliche Kosten wie die, die Jesus bezahlt hatte, bezahlen. Nicht um die Errettung als solches zu schaffen, aber dass diese Errettung auch weiterkommt und weitergeht. Auch das kostet was. So sind sie also kurze Zeit später im Gefängnis. Die römischen Gefängnisse, wissen wir ja, sind nicht ganz genau wie die schönen Schweizer Gefängnisse hier bei uns. Nicht gemütlich vor dem Fernseher sitzen sie und denken, ja gut, haben wir mal etwas Ruhe und Pause. Nein, in der innersten Zelle, feucht und dunkel, die Füße noch in einen Block eingespannt. So, wenn auch die Gefängnistür noch irgendwie aufgehen würde, nützte es ihnen nichts. Sie sehen keinen Ausweg. Haben Paulus, Silas sich das so vorgestellt? Kamen da Gedanken, wie ist das, war das überhaupt richtig mit dieser Austreibung dieses Geistes? Hätten wir da den gewähren sollen und das nicht machen? Jetzt sind wir ja quasi wie selber schuld. Wie war denn das mit diesem Gesicht, mit dieser Vision dazumal noch in Troas in Asien? Diesen Ruf Gottes kommt herüber da nach Mazedonien, nach Europa. Haben wir da richtig gehört? Jetzt sind wir da in diesem Loch. Was für Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf? Im Englischen gibt es so einen schönen Satz, der heißt, Don't doubt in the dark what God told you in the light. Zweifle nicht im Dunkeln an dem, was Gott dir im Licht gesagt hat. Leben wir das nicht immer wieder so Lichtstunden, auch Stunden, wo Gott zu uns redet, wo er uns ermutigt, wo er uns einen Auftrag gibt, eine Führung gibt nach Australien und dann plötzlich das und jenes und wir verstehen die Welt nicht mehr. Ich hoffe es nicht für dich, aber wer weiß, sind wir bereit? Ja? Und dann denken wir, ja, war es wirklich so? Müsste es nicht alles glatt laufen, wenn wir ja im Willen Gottes stehen? Manchmal haben wir so ganz komische Vorstellungen. Ich weiß nicht von wo, aber ich merke das bei mir selber immer wieder. Wenn ich doch das mache, was Gott will, dann sollte es doch auch rund laufen, oder? Ja, Gott wird doch meinem dann segnen. Und hier lernen wir etwas anderes. Ja, gegen Mitternacht, Paulus und Silas da im Gefängnis. Da geht dann plötzlich mal die Post ab. Da heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden.
Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Hause leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm Hause waren, die Botschaft des Herrn. Halleluja. Wir haben hier ein zweites Wunder, nebst diesem Austreiben dieses Geistes, was ja wirklich ein Wunder Gottes war, das er uns aber zugesprochen hat, dass auch wir in seinem Namen, im Namen Jesu, diese Macht haben. Ich denke, es war aber wieder interessant, dass es Paulus getan hat, nicht die anderen. Wahrscheinlich der Mann, der am meisten auch wirklich im Gebet war und in der tiefen Verbindung mit Jesus dies dann auch vollzog. Nun hier das zweite Wunder. Diese beiden Männer sind nicht in Selbstmitleid gefallen. Hätten sie ja irgendwo guten Grund gehabt, sich selber zu bedauern. Ihr Vertrauen und ihre Liebe zu ihrem himmlischen Vater war scheinbar so groß und real, dass sie Loblieder anstimmen konnten. Ohne so eine coole Band, wie wir vorher hatten. Einfach alleine in dieser Einsamkeit, in diesem Gefängnis drin, mit diesen Schmerzen, mit all dem Erlebten. Schlafen konnten sie wohl nicht, logisch, ja, nach all dem. Aber dass sie da dieses Loblied aufbrachten, ein Wunder Gottes. Ich habe gedacht, vorher so, wenn wir mal die Lieder gesungen haben, wenn man sich das so vorstellt, aus einer anderen Situation raus diese Lieder zu singen, ist das schon was anderes. Ja. Ist mir immer wieder so bewusst, wir leben wirklich auf der Sonnenseite. Gerade hier auch bei uns in der Schweiz. Was auch immer bei uns passiert, irgendwie sind da immer Auffangbecken, Auffangkissen irgendwie. Klar, jeder lebt wieder andere Dinge und auch schwere Dinge und trotzdem, so ganz global gesehen, wir leben auf der Sonnenseite. Und mein Wunsch, mein Verlangen ist es für uns alle, dass diese Loblieder, diese Aussagen von der Gegenwart Gottes und Jesus, du bist mein Erlöser und Gott, wir beten dich an, einfach für den, was du bist. All diese Aussagen, die so tief in unser Herz verankert werden, dass auch wir mit den Stürmen und Beben des Lebens zurechtkommen. Gerade auch ihr jungen Leute, die vielleicht immer wieder hört, dies und jenes Tragisches und bis jetzt hoffentlich hat euch nichts getroffen. Aber wer weiß, was ist für unser Leben noch alles in Gottes Plan? Um uns auch tiefer und näher zu ziehen. Ich denke, dieses Beispiel hier mit Paulus und Silas zeigt doch, wie weit wir noch in unserer Intimität mit Christus wachsen können. Gibt diese Demonstration des Glaubens und der Treue nicht auch die Glaubwürdigkeit zu dem Aufruf von Paulus, den er nämlich später an diese Gemeinde genau hier in Philippi gesandt hat, gesagt hat oder geschrieben hat: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Unglaubliche Aussage. Und das sagt der, der das wirklich erlebt und umgesetzt hat, im Gefängnis. Er hat sich an Gott gefreut, nicht im Gefängnis. Er hatte nicht irgendwie da plötzlich da euphorisch geworden über diese tolle Zelle. Gar nicht, oder? Ist auch nicht nötig. Auch die Wege Gottes, die er uns führt, wir müssen nicht die super toll und wunderbar finden, aber immer wieder Gott vor Augen haben und wissen, nur, dass meine Situation jetzt anders aussieht, nur, dass ich jetzt hier im Dunkeln sitze, hat nichts mit dem zu tun, dass Gott nicht mehr derselbe ist. Er ist noch auf dem Thron, er hat es im Griff, er macht Geschichte und er wird auch mit mir weiter dranbleiben und mich auch durch dieses dunkle Tal führen. Verständlich auch, dass Paulus später schreiben konnte, auch im Philipperbrief 4, Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Tolle Aussage, die er machen konnte. Diese Philipper haben nämlich das selber ja mitbekommen, wie das alles gegangen ist. Und sie mussten sagen, ja genau, das ist unser Vorbild. So möchten auch wir in großer Schwierigkeit und Not und Verfolgung, möchten auch wir so reagieren, wie der Paulus das hier gemacht hat. Und plötzlich ist das nicht bezeichnend und auch bei uns im Leben so. Wie lange das geht manchmal in unsere dunklen Zeiten, tut mir immer wieder weh, auch Leute, die ich sehe, die über Jahre hinweg in dunklen Zeiten leben, ganz speziell auch, wenn es um andauernde Schmerzen geht oder um Depressionen, wo ich immer als beides das Gefühl habe, das ist etwas vom Schlimmsten zu ertragen auf die Länge. Nicht einfach. Da müssen wir wirklich auch für einander und für so leidgeprüfte Leute immer wieder beten, im Gebet einstehen, dass sie durchhalten, durchstehen diese Zeiten. Nun, plötzlich hat Gott eingegriffen. Ein Erdbeben, die Grundmauern dieses Gefängnisses wurden erschüttert und alles wurde plötzlich anders. Ist nicht oft auch in unserem Leben so, wir sehen keinen Ausweg, wir sehen nicht weiter, wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels und plötzlich, die Situation ist ganz anders. Und dann vergessen wir das so schnell, ja? Und wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, auch wir haben doch das immer wieder erlebt. In welchem Gefängnis sitzt du? Wo siehst du keinen Ausweg mehr? Krankheit, Schmerzen, Verletzung, Enttäuschung. Irgendwie geht dein Weg nicht auf. Du selbst kannst diese Situation vielleicht auch nicht ändern, wie Paulus und Silas es nicht konnten. Was sie aber konnten, war die Blickrichtung bestimmen. Und nicht die zu ihrem Problem, sondern zu Gott. Ich denke, das können wir auch. Dear problem, my God is bigger. Sprechen wir zum Problem, sagen, Problem, ich habe einen größeren Gott, als du bist. Du bist klein in der Sicht Gottes. Und ich proklamiere, dass Gott größer ist, auch als dieses Problem, als diese Situation, als diese Ausweglosigkeit. Wir sehen es, wir wissen es. Schlussendlich hatte auch all das zur Freiheit nicht nur von Paulus und Silas geführt, sondern Gottes Eingreifen hat auch zur Freiheit dieses Gefängnisaufsehers geführt. Zuerst wollte er zwar Weg aus der Ausweglosigkeit wählen, den auch immer wieder Leute wählen. Gerade, denke, wir bekommen es meistens nur mit, wenn es um hochgestellte Leute, um Wirtschaftsbosse und so sind. Aber viele Leute, leider auch in unserem Land, die diesen Weg wählen. Suizid wollte sich das Leben nehmen, weil er realisierte, jetzt kann es sein, dass ich ein paar Stufen weiter runterfalle. Ja? Weil mein Job ist, dieses Gefängnis zu bewachen und die Türen sind offen, die Leute sind weg, ich habe geschlafen. Das könnte mich den Kragen kosten. Und diese Demütigung muss ich mich nicht antun. Ich habe mitbekommen, wie die beiden Gefängnisinsassen am Tag davor irgendwie geschlagen wurden. Und nein, das braucht er nicht. So kommt seine Frage unglaublich daher, als Paulus ihm zeigte, hey, wir denken nicht nur an uns. Mindestens hier kam es raus, dass Paulus und Silas nicht den größten Wunsch haben, wieder aus dem Loch rauszukommen, sondern noch vielmehr war im Wunsch, dass in diesem Ort Gottes Reich gebaut werden kann. Und wahrscheinlich haben sie auch, als dieser harte Aufseher sie da in diese Stöcke geschraubt hat, diese Füße von ihnen, für ihn gebetet und ihn gesegnet. Ich kann es mir fast nicht anders vorstellen, dass sie jetzt in diesem Moment, anstatt denken, okay, jetzt kommt er dran, zu ihm gingen und sagten, hey, tu dir nichts an, wir sind alle hier. So kommt dann die Frage von diesem Gefängnisaufseher, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Eine grandiose Frage. Wir wünschen wahrscheinlich alle, dass die Leute um uns herum uns das fragen würden, so oft, oder? Hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Francis Schäfer, Theologe und Philosoph, sagte jeweils, es ist einfach, einen Menschen zu retten, nachdem er erkannt hat, dass er verloren ist. Dann braucht es nicht mehr so viel. Das ist, denke ich, auch heute vielmal das Problem, dass Leute eben das nicht erkennen. Da können wir noch so gute Botschaft bringen, wenn diese Erkenntnis nicht da ist, nützt nicht sehr viel. Warum diese Frage des Aufsehers? Er hatte die Macht, den Ernst Gottes direkt erlebt, mit diesem Erdbeben. Ihm war ihm klar, das muss einen Zusammenhang gehabt haben mit diesen speziellen Insassen da. Und dann dazu noch die Liebe Gottes durch diese Boten, die einfach da blieben und in dem Sinne ihn auch am Leben erhielten. Vielleicht dachte er auch an den Ausruf dieser Sklavin, die ja x-mal das Geschrei schrien hat und gesagt hat, diese Männer des Höchsten, sie werden euch den Weg zeigen, wie ihr gerettet werdet. Vielleicht kam er auch drum mit dieser Wortwahl, wie kann ich gerettet werden? Oft, auf jeden Fall, brauchen Menschen um uns herum auch erst ein heftiges Eingreifen Gottes. Denken wir daran, bleiben wir dran, auch im Gebet und Beziehungen. Plötzlich verändert sich vielleicht auch da alles, weil irgendetwas in das Leben dieser Menschen hineinkommt, das sie offen und zum Nachdenken macht und fragend macht. Wunderbarer Ausgang dieser Geschichte: Der Gefängnisaufseher und sein ganzes Haus nahmen den Herrn Jesus an, als Herrn und als Retter. Die Betonung bei dieser Aussage von Paulus, Glaube an den Herrn Jesus Christus, liegt eben wirklich auch auf dem Betonung des Herrn. Er ist der Herr. Nehme ihn als Herr an, als irgendeinen römischen Herrn oder auch als den Kaisern. Wir lesen hier noch den letzten Abschnitt. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas, wusch ihnen das Blut von den Striemen ab, dann ließen sie sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Was für eine Wende! Der gleiche Mann, der so hart war am Tag zuvor, wischt ihnen die Wunden aus, vielleicht an dem Brunnen dort in der Gegend, gerade unten am Haus. Und nachher ließ er sich mit seinen Leuten im selben Brunnen wahrscheinlich taufen. Unglaublich. Das ist die zweite Hausgemeinde in Europa. Diese Hausgemeinde wurde dann zu einer Zelle des Reiches Gottes. Also das, was wir vielleicht erwartet hätten nach diesem Power-Encounter, nach dieser Austreibung des bösen Geistes, dass jetzt so richtig die Post abgeht und jetzt wirklich Erweckung eintrifft, das hat noch ein paar Runden drehen müssen, bis dann hier eine Zelle entsteht, die eben wirklich dann Reich Gottes verbreitet hat. Philippi wurde sogar zur Lieblingsgemeinde des Paulus, merkt man, wenn man auch den Philipperbrief und sonst die Briefe liest, dass er spezielle Beziehungen zu diesen Leuten hatte und wurde auch von dieser Gemeinde weiter unterstützt nachher, als er weiterzog. Er hat sonst vielmal nicht Unterstützung angenommen, aber von Philippi hat er es angenommen. Nun, Frage waren es die Wunden, all die Schläge und der unkomfortable Gefängnisaufenthalt wert? Ich glaube schon. Denn dieses Resultat war der Zweck überhaupt des Unterwegssein von Paulus und seinem Team, dass eben Reich Gottes hier sichtbar wird, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dort einen sichtbaren Ausdruck von Gott und von seinem Reich, von seiner Liebe sein konnten. Es hat Gott etwas gekostet, um uns zu retten. Und es kostet oft uns etwas, Menschen zu Jesus zu führen. Ich möchte schließen mit diesem Aufruf des Paulus, den er sicher auch eben im Rückblick auf diese Zeit im Gefängnis in Philippi machte, wo er allen Gläubigen Mut macht und sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. So sind auch wir trotz eventueller Gefangenschaft welcher Art auch immer, frei. Amen.